Dinero. Moneta.
Gary.
Coña. Moneycracy Facts.
Money.
Moneycracy rules the world.
Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört eine neue Folge von Moneycracy, in der wir uns mit den Auswirkungen der Herrschaft des Geldes auf den globalen Süden unter einer postkolonialen Sichtweise beschäftigen wollen. Gleichzeitig freue ich mich über einen neuen Co-Präsentator, der diese und die nächsten Folgen mit seiner Präsenz und seinem Wissen bereichern wird. Wohl alle haben schon vom Internationalen Währungsfonds IWF und der Weltbank gehört. Allerdings wissen wohl nur wenige Näheres über diese Strukturen, die doch immer wieder durch die Nachrichten und die Medien wabern. Was sind ihre Aufgaben? Wofür wurden sie gegründet? Wer kontrolliert sie? Geschichtlich betrachtet sind es sogenannte Bretton Woods-Institutionen, denn sie wurden im Rahmen der Bemühungen gebildet, aus den fatalen Turbulenzen der Weltwirtschaft der 20er und 30er Jahre des letzten Jahrhunderts zu lernen und eine Wiederholung der Abläufe zu verhindern. Bereits ab Mitte der 30er Jahre trafen sich amerikanische und britische Ökonomen, um Ideen zu überlegen, wie der aus dem Tritt geratenen Weltwirtschaft geholfen werden könnte. Zwei Aspekte schienen den Expertinnen vordergründig wichtig. Es brauchte Gegenmittel für die bedrohlichen Phänomene Inflation und Deflation, kommt uns wahrscheinlich heute bekannt vor. Und dazu sollten festgelegte Mechanismen erarbeitet werden, welche die Wechselkurse stabil halten sollen und den Entwertungen vorbeugen sollten. Die besonders negative Auswirkung von Wechselkurskapriolen und auch von Inflation wurde bereits in den jeweilig eigenen Podcasts erläutert und ihr könnt sie bei Bedarf gerne hier auf dem Portal nachhören. Als weitere Stabilisierungsmaßnahme war in diesen frühen Überlegungen bereits die Schaffung einer internationalen Institution geplant, die in Schwierigkeiten geratene Länder und Gesellschaften durch äußere Finanzspritzen stützen sollte. Aus den Turbulenzen der Zwischenkriegszeit war die Lehre gezogen worden, dass es nicht mehr genügte, wenn jeder Staat nur nach seinem eigenen Wohlergehen trachtete. Die Weltwirtschaft war auch bereits vor 100 Jahren so stark miteinander verwoben, dass Schwierigkeiten in einem Land die Entwicklung vieler weiterer in Mitleidenschaft ziehen konnte. Die Überlegungen von Adam Smith, dass der maximale Wohlstand erreicht werde, wenn jeder nur nach seinem persönlichen Wohlergehen möglichst effektiv trachtet, hatte sich als nicht zutreffend erwiesen. Und das galt auch zwischenstaatlich. Bis zum Zweiten Weltkrieg kam man über ein Planungsstadium nicht hinaus, auch weil nur wenige Staaten bereit waren, solche supranationalen Institutionen und Regelungen mitzutragen und dafür Kompetenzen abzugeben. Die Katastrophe von Faschismus, Stalinismus und resultierendem Weltkrieg änderte die Voraussetzungen. Nach 1945 war Europa weitgehend zerstört. Und es war klar, dass ein Wiederaufbau Westeuropas nur über US-amerikanische Wirtschaftshilfe gelingen konnte. Die Ökonominnen und Politikerinnen trafen sich 1944 im US-Kurort Bretton Woods. Daher kommt der Name dieser vielen Institutionen und Regelungen, die wir auch in früheren Podcasts besprochen haben. Dort legten sie die Grundzüge der westlichen Wirtschaftsnachkriegsordnung fest. Die USA dominierten diese Sitzungen, denn nur sie waren in der Lage, die geplanten Schritte zu finanzieren. Das System der Weltwirtschaft von Bretton Woods war daher stark an amerikanischen Vorstellungen und Wünschen orientiert. Dennoch brachte es auch Westeuropa, Japan und den früheren Kolonien Kanada und Australien große Vorteile. Wir haben die Win-Win-Situation der getroffenen Regelungen in unserem Podcast zu Bretton Woods dargelegt. Innerhalb dieses Ansatzes wurden dann auch der IWF und die Weltbank 1945 in Washington D.C. gegründet.
Beide Strukturen haben ähnliche Grundzielsetzungen, wobei die Weltbank sich mit ihren Unterkonstruktionen an die Realwirtschaft wendet und damit unmittelbare Projekte und Entwicklungen finanziert, während der IWF die staatliche Ebene bedient. Der IWF dient zur finanzpolitischen Unterstützung von Ländern in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Das Konstrukt der Weltbank ist etwas eingängiger und soll daher zunächst besprochen werden. Die Weltbank, eigentlich International Bank for Reconstruction and Development, IBRD, also die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, trägt ihre ursprüngliche Zielsetzung im Namen. Zunächst ging es um den Wiederaufbau des zerstörten europäischen und ostasiatischen Raums. Hierfür stellte die Weltbank Kredite zu bestimmten Konditionen bereit und tat dies die ersten 20 Jahre mit gutem Erfolg. Inzwischen ist die Bank vor allem in der sogenannten Entwicklungshilfe für Länder des globalen Südens tätig. Ihre Gelder nimmt sie auf dem allgemeinen Kapitalmarkt auf und kann dies im Allgemeinen zu sehr günstigen Konditionen tun. Die Kapitaldeckung wird durch die Einlagen der Mitgliedstaaten im IWF gesichert. Daher ist die Mitgliedschaft im IWF auch Voraussetzung, dass ein Projekt eines Landes einen Kredit über die Weltbank erhalten kann. Typischerweise unterstützt und finanziert die Weltbank große Infrastrukturprojekte wie Staudämme, Hafenanlagen, Kanäle oder Straßenneubau. Was vor 50 Jahren noch hilfreich klang, lässt heute die Alarmglocken schrillen. Oft sind es diese technologischen Mammutprojekte, die wichtige ökologische Ressourcen zerstören, den Lebensraum und die Lebensweise von indigenen dort wohnenden Menschen beschneiden und bei denen die Erträge oder der finanzielle Benefit meist nur den ausländischen InvestorInnen und einer kleinen, wahrscheinlich auch korrupten Elite zugutekommt. Die Aktivitäten der Weltbank werden daher, vor allem aus postkolonialer Perspektive genau jener Länder des globalen Südens, wo sie tätig ist, daher zunehmend kritisch gesehen.
Kommen wir nun zum IWF, also der Parallelorganisation der Weltbank, der für die staatliche Unterstützung zuständig ist. Eine Mitgliedschaft im IWF ist obligatorisch, um Hilfen dieser Institution zu erhalten. Die Stimmrechte bei Entscheidungen bemessen sich nach den Einlagen der Mitgliedsländer und waren anfangs stark von den USA und Großbritannien dominiert. Diese Dominanz spiegelt sich auch in der bis heute geltenden Regelung wider, dass die beiden wichtigsten Posten des IWFs stets von einem Europäer und einem US-Amerikaner besetzt werden. Die Mitgliedsländer entrichten Einlagen in den IWF, der die Grundlage für dessen Handeln sichert und auch die Parallelorganisation Weltbank absichert. Die Aufgaben des IWF besteht, wie erwähnt, in der Unterstützung von Staaten, die in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind. Es sollte ein Instrument sein, um die negativen Entwicklungen der Zwischenkriegszeit zu vermeiden und Staaten so zu unterstützen, dass sie nicht ins Chaos fielen und in der Folge Opfer autoritärer Rattenfänger wurden. Es bestand also von Anfang an eine übergeordnete politische Zielsetzung des IWFs und seiner Strukturen. Die angelsächsische Sichtweise, wie Wirtschaft und Gesellschaft funktionieren sollen, bildeten die Leitlinien der Aktivitäten dieser UN-Institutionen, die dazu passend in Washington D.C. ihren Sitz haben. Für den westeuropäischen und pazifischen Wiederaufbau waren IWF und Weltbank, wie eigentlich alle Bretton Woods-Regelungen, ein voller Erfolg. Der historisch einmalige Wiederaufschwung dieser Regionen nach den Kriegszerstörungen kann ohne Zweifel zu beträchtlichen Anteilen diesen Konzepten zugerechnet werden. Mit Beginn der 60er Jahre und nach erfolgreicher Bewältigung dieser Primäraufgaben wandten sich IWF und Weltbank stärker entwicklungspolitischen Aufgaben zu. Dies passte hervorragend in die Zeit, denn fast alle früheren Kolonien waren unabhängig geworden und deren wirtschaftliche und politische Entwicklung zu fördern und in die gewünschte Richtung zu beeinflussen, lag im Interesse der USA und ihrer Verbündeten. Um die bedeutende Rolle der Weltbank und des IWF in den folgenden Jahrzehnten zu verstehen, ist es hilfreich, sich den weltweiten Systemkonflikt der Nachkriegszeit zu vergegenwärtigen. Sowohl der sowjetische Block als auch der kapitalistische Block warben um die neu entstandenen unabhängigen Staaten. IWF und Weltbank waren mächtige Instrumente, um die jungen Staaten zu beeinflussen, denn nahezu alle benötigten für ihre wirtschaftliche wie allgemeine Entwicklung eine Menge Geld, das sie nicht besaßen. Nachdem sie teils Jahrhunderte als billige Rohstofflieferanten von den Kolonialmächten ausgebeutet worden waren, präsentierten sich die Ökonomien in den meisten Postkolonialstaaten als rückständig und wenig leistungsfähig. Der despektierliche Begriff der Entwicklungsländer stammt aus dieser Zeit und referiert auf die aus Sicht der westlichen Länder bestehende Notwendigkeit, sich wirtschaftlich und gesellschaftlich zu entwickeln. Dies erscheint recht zynisch angesichts der Tatsache, dass genau solche Entwicklungen in der Vergangenheit von den Kolonialmächten aus Eigennutz verhindert wurden. In welche Richtung diese Entwicklung gehen sollte, darüber hatten die Supermächte unterschiedliche Ansichten. Der Planet war damals eingeteilt in die sogenannte Erste Welt mit der USA als Zentrum, die Zweite Welt unter der Führung der Sowjetunion und schließlich die sogenannte Dritte Welt, womit die Länder Afrikas, Südamerikas und weiter Teile Asiens gemeint waren. Die Gelder des IWF sollten helfen, diese Staaten an das westliche Wert- und Wirtschaftssystem zu binden. In den ersten Jahren waren auch durchaus Erfolge zu verzeichnen.
Wie funktioniert der IWF? Grundsätzlich zahlen die Mitglieder des IWF, es sind aktuell 190 Staaten der Erde, also eigentlich fast alle, in einen Fonds ein. Dies gemäß ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Aktuell liegt der Anteil der USA bei 17%. Er war in der Vergangenheit deutlich höher, was nichts anderes bedeutet, als dass die USA früher die Institutionen sowohl finanzierte als auch kontrollierte. Wenn ein Mitglied des IWF in eine ökonomische Krisenlage gerät, dann kann es einen Kreditantrag stellen. Wenn dieser genehmigt wird, erhält es das Recht, eine bestimmte Kredittranche zu ziehen. Diese Kredite sind in aller Regel an Auflagen gekoppelt. Anders als der Kredit einer Bank hat ein IWF-Kredit stets politische und gesellschaftliche Auflagen. Die Hauptschlagworte hierbei sind in aller Regel Deregulierung, Entbürokratisierung, Abbau von Handelshemmnissen und Sanierung des Haushalts. Diese Schlagworte des Neoliberalismus waren konstante Forderungen des IWF seit etwa 1970. Im Rahmen postkolonialer Bewegungen stand der IWF daher häufig in der Kritik. Die Kreditvergabe war allzu häufig mit heftigen sozialen Einschnitten in die Gesellschaften verknüpft, die nicht demokratisch legitimiert waren, sondern vom Kreditgeber gefordert und dementsprechend auch umgesetzt wurden. Nicht immer erwiesen sich diese Forderungen als durchsetzbar. Regierungen stürzten über erzwungene Sparmaßnahmen und Nachfolgeregierungen fühlten sich teilweise nicht an die Verpflichtungen gebunden. Dennoch war und ist die Macht des IWF enorm. Gerade die ärmsten Länder, die auf keine andere Hilfe mehr hoffen können, müssen sich oft dem IWF-Regularien beugen. Denn die Kreditanstalt fungiert als sogenannter Kreditgeber der letzten Instanz. Dieser Finanzbegriff beschreibt einen Kreditgeber, der einspringt, wenn alle anderen wegen der finanziellen Situation nicht mehr bereit sind, Kredite zu vergeben. Das liegt daran, dass diese Kredite nicht den Regeln einer soliden Finanzierung entsprechen, sondern sie folgen der Zielsetzung des IWF eben nicht aus rein wirtschaftlichen Erwägungen heraus, sondern politisch Kredite zu gewähren. Diese Zielsetzung des IWF ist dabei noch weitgehend ähnlich wie direkt nach 1945. Staaten, die in Krisen geraten, sollen nicht in wirtschaftliches und damit meist nachfolgendes politisches Chaos versinken, sondern im Kreis der Familie des weltweiten Marktkapitalismus westlicher Prägung gehalten werden. Durch die Kreditvergabe erhält der IWF großen Einfluss auf das Geschehen in diesen Ländern und diese Einflussnahme wird von der betroffenen Bevölkerung meist negativ wahrgenommen. Denn sie bedeutet eine Reduktion von Sozialleistungen und oft auch den neoliberalen Ausverkauf von Gütern wie Häfen, Minen, Kanälen, Schürfrechten und vielem mehr. Hierzulande wurde die Problematik den meisten Menschen erst über die Griechenland-Krise bewusst, als sich die griechische Bevölkerung und auch die Regierung über das Diktat der Kreditgeber beklagten. Das Kalkül der Kreditvergabe folgte dem Muster vieler IWF-Interventionen der Vergangenheit. Es ging nicht um das Wohl der GriechInnen und auch wenig um den Wohlstand dieses Landes, sondern das Euro-Mitglied Griechenland sollte zahlungsfähig gehalten werden, weil sonst negative Auswirkungen auf die Gemeinschaftswährung gedroht hätten und eine Pleite Griechenlands sogar das gesamte Konstrukt zum Wanken gebracht hätte, potenziell. Das ist ein typisches Interventionsszenario des IWF, auch wenn die offiziellen Verlautbarungen das meist nicht zugeben. Der Zusammenbruch der Wirtschaft oder Währung eines Landes ist weniger aus karitativen Überlegungen zu vermeiden, sondern wegen negativer Folgen für Teile der Weltwirtschaft und für die großen Finanzinstitute, die in jedem Flecken der Erde investiert haben.
Der IWF soll letztlich, ganz im ursprünglichen Geist von Bretton Woods, gesellschaftlichen Umwälzungen vorbeugen, welche die finanziellen, politischen oder strategischen Interessen des Westens und insbesondere der USA gefährden. Nicht überraschend kostet ein solches World Government mittels Scheckbuch Unsummen. In den ersten 25 Jahren bezahlten die USA die Zeche recht willig und fuhren damit auch große Erfolge ein. Ab 1970 wurden die Krisen zahlreicher und das Geld knapper. Zudem wurden die Reserven des IWF und damit auch die damit verknüpften Zentralbankeinlagen 1969 von Dollar auf sogenannte SZR umgestellt, was den sperrigen Begriff Sonderziehungsrechte abkürzt. Diese SZR sind eine Kunstwährung und existieren nur als Buchgeld, also ohne Geldscheine und Münzen. Sie werden aus einem Warenkorb von Währungen errechnet bzw. auch dann hinterlegt. Der US-Dollar hat immer noch das größte Gewicht mit 43%, der Euro rund 30%, dazu kommen der japanische Yen, britische Pfund und seit 2016 auch chinesische Yuan. Die SZR bilden eine Form der Geldwährung zwischen den Staaten, die dem IWF angeschlossen sind. Sie werden vor allem als Zentralbankreserven genutzt. Deutschland hat beispielsweise 6% seiner Zentralbankreserven in SZR. Der merkwürdige Begriff Sonderziehungsrechte erklärt sich dadurch, dass ein in Not geratenes Land auf Antrag eine bestimmte Quote dieser SZR abrufen, also ziehen kann, und dann in eine oder mehrere der hinterlegten Währungen tauschen kann. Ein afrikanisches Land erhält so beispielsweise Dollar und Euro, die es für wichtige Importe oder zur Bedienung von Auslandsschulden benötigt. Für die USA ist es ärgerlich, dass diese Reservewährung nicht mehr ausschließlich in Dollar läuft. Der in Bretton Woods festgelegte Modus, dass wichtige Waren des Welthandels, Kredite und ihre Bezahlung in Dollar abgewickelt werden, stützte diese Währung enorm und erlaubte aufgrund der dadurch weltweit hohen Dollarnachfrage praktisch nach Belieben Dollar zu drucken. Aber auch sonst ist den Amerikanern viel an Kontrolle und Macht über den IWF und die Weltbank abhanden gekommen. Die neuen wirtschaftlichen Weltverhältnisse spiegeln sich nicht nur im SZR-Währungskorb, sondern auch in den Einlageanteilen und damit in den Stimmrechten wider. Es ist spätestens seit 2000 schwierig geworden, die wirtschaftlichen und politischen Interessen der USA mit befriedigender Erfolgsquote durchzusetzen. So sind es nicht nur politische Geisterfahrer wie Donald Trump, die inzwischen darüber nachdenken, ob die USA sich die Hauptfinanzierung dieser Institution noch weiter leisten wollen. Immer häufiger verweigern deshalb die USA Teile ihrer Zahlungsverpflichtungen und die Gremien in den beiden Anstalten sind teilweise so zerstritten, dass oft länger Entscheidungsunfähigkeit resultiert.
Auch aus progressiver Sicht gibt es vielfältige Kritik am Handeln und den Interventionen des IWF. Allzu lange hat sich die Institution als Fackelträger einer ungeschminkt neoliberalen Politik betätigt und Staaten zum Ausverkauf ihrer natürlichen Ressourcen und letzten kollektiven Werte gezwungen. Damit wurde viel Vertrauen und Ansehen verspielt. Dennoch bleibt gerade den ärmsten Staaten oft nichts anderes übrig, als den letzten Strohhalm zu ergreifen und den Kredit des IWF anzunehmen. Die Strukturen des IWF und der Weltbank sind von Anfang an nicht aus rein altruistischen Überlegungen entstanden. Dennoch konnten diese Bretton Woods-Institutionen den Nachkriegswiederaufbau entscheidend positiv beeinflussen. Auch die Starthilfen für manche postkolonialen Staaten kann als zumindest partielle Erfolgsgeschichte gesehen werden. Ab Mitte der 70er Jahre belastete die weltweite Krisenmomente gerade die armen und wenig entwickelten Staaten massiv. Die Lösungen, die der IWF als Gegenleistung für eine Kreditvergabe verordnete, waren in der Regel eine sozialpolitische Rosskur unter dem euphemistischen Begriff Strukturanpassungsprogramm. Diese Programme versagten auf breiter Front. Die rein wirtschaftlichen Überlegungen, die hinter den verpflichtenden Auflagen standen, waren innerhalb der kapitalistischen Logik auch nachvollziehbar. Die meist postkolonialen Staaten besaßen eine überbordende Bürokratie in Verbindung mit einer Vetternwirtschaft und einem Patronage-System. Der staatliche Sektor war gegenüber dem privatwirtschaftlichen aufgebläht und die ausgeprägte Bürokratie, Korruption und Seilschaften hemmte die privatwirtschaftliche Entwicklung massiv.
Der Irrtum des IWF bestand darin, zu glauben, man könne ein Spirit of Free Enterprise von außen verordnen. Die teilweise sinnvollen Bestrebungen versandeten in jener Bürokratie und in den Machthierarchien, die eigentlich überwunden werden sollten. Übrig blieb der Ausverkauf gesellschaftlicher Güter und Rohstoffe an multinationale Konzerne, womit für das Land und seine Bewohnerinnen nichts gewonnen war. Selbst die Millionen der Kredite landeten nicht selten nur bei den herrschenden Eliten und konnten wenig zur positiven Entwicklung beitragen. So sehr die Anfänge des IWF von Erfolgen verwöhnt waren, so wenig gelang in der Folgezeit. Resigniert wurde inzwischen das Hauptaugenmerk weniger auf aktive Intervention als auf Beschreibung und Erforschung der Missstände dieser Welt und ihrer Wirtschaft gelegt. Die IWF-Berichte beschreiben die negative Lage der Weltwirtschaft und der einzelnen Volkswirtschaften jedes Jahr ziemlich minutiös. Leider ist damit und den ebenfalls zu Papier gebrachten, meist folgenlosen Appellen nicht viel gewonnen. So sind diese einst so mächtigen Institutionen im 21. Jahrhundert in ihrer Machtausübung deutlich beschnitten. Ob dies zu bedauern ist, darüber gehen die Meinungen, wie dargestellt, deutlich auseinander. Aus unserer Sicht hatten die Bretton Woods-Institutionen ihre hohe Zeit. Aktuell bedarf es jedoch anderer Modelle und eine paritätischere Aushandlung der Zielsetzungen, Mittel und Interventionen. Insbesondere der globale Süden, die Perspektive indigener Bevölkerung, muss deutlich stärker in solche internationalen Finanzierungs- und Hilfsaktionen mit einbezogen werden. Für heute danken wir für eure Aufmerksamkeit und verabschieden uns bis zum nächsten Podcast. Wenn euch bestimmte Themen noch interessieren, die wir noch nicht abgedeckt haben, oder ihr irgendetwas von dem, was wir vielleicht schon besprochen haben, genauer wissen wollt oder anderer Meinung seid, schreibt uns doch. Ihr könnt uns immer über monacracy@riseup.net eine Mail schicken. Für Anregungen, Kritik sind wir stets dankbar. Für heute habt's gut. Am Mikrofon war Frederic Liberatou, der heute nur teilweise für die Musik verantwortlich war. Der Rest stammt von der Punkband Ratten aus Freiburg.
Watchful eye of our boss, trying to avoid a loss. Unbearably monotonous, that's what's left for us.
Work faster, this is not just modern talk. Work faster, I can see the way to walk. Work faster, this is not just modern talk. Work faster, I can see the way you walk. Watchful eye of our boss, trying to avoid a loss. Unbearably monotonous, that's what's left for us.
Work faster,
this is not just one and talk.
Work faster,
I can see the way you walk.
Work faster,
this is not just one and talk.
Work faster,
I can see the way you walk.
Diese Sendung enthielt Musik, die von Frederic Liberatou unter Verwendung von Groovepad gestaltet wurde. Groovepad ist bei Google Play und im Apple Store erhältlich. Die auf diese Weise kreierte Musik ist GEMA-frei und royalty-free.